Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Einen Tag vor dem EU-Sondertreffen in Brüssel geht die Diskussion über den Umgang mit Flüchtlingen in Europa unvermindert weiter. Der Präsident des EU-Parlaments, Tajani, warnte die Mitgliedstaaten eindringlich vor Egoismus. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, wenn jeder nur nach eigenen Interessen handele, werde die Gemeinschaft auseinanderbrechen. Frankreich und Spanien sprachen sich für geschlossene Flüchtlingszentren in Europa aus. Unterdessen bekommt das Rettungsschiff Lifeline mit mehr als 200 Flüchtlingen an Bord weiter keine Erlaubnis, einen Hafen im Mittelmeer anzulaufen.
Ihr Ziel? Europa. Doch wo die 234 Flüchtlinge am Ende wirklich ankommen werden, völlig unklar. Sie werden von der Hilfsorganisation Lifeline gerettet. Doch deren Rettungsschiff liegt derzeit vor Malta und weder dort noch in Italien darf es in einem Hafen anlegen. Die Organisation rechtfertigt ihren Einsatz.
Lebensrettung auf See, aus Seenot, ist im Übrigen kein Verbrechen, sondern eine gesetzliche Pflicht. Auch die Rückführung nach Libyen ist nicht möglich, da sie entgegen der Genfer Flüchtlingskonvention handeln würde.
Der italienische Innenminister bleibt bei seiner restriktiven Haltung, keine Flüchtlinge mehr in Italien aufzunehmen. Salvini empört über die französische Flüchtlingspolitik. Macron nennt uns böse. Dabei schickt er tausende Frauen und Kinder an der italienisch-französischen Grenze in Ventimiglia zurück zu uns. Er, der so gut sein soll. In Paris beraten Präsident Macron und Spaniens Regierungschef Sanchez über Lösungen für die Asylkrise. Mögliche Ideen, geschlossene Aufnahmelager innerhalb der EU und finanzielle Sanktionen für die Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen. Es kann nicht sein, dass Mitgliedstaaten von der Solidarität der Europäischen Union profitieren und wenn es um das Flüchtlingsthema geht, nur auf nationalen Interessen beharren. Auch Malta bleibt hart, wenn es um das Rettungsschiff Lifeline geht. Die Malteser helfen mit Medikamenten und Lebensmitteln, doch deren Hafen darf das Rettungsschiff Lifeline bisher nicht ansteuern.
Die Bundesregierung will die Bedingungen für den Bezug des geplanten Baukindergeldes verschärfen. So soll eine vierköpfige Familie nur dann Fördergeld bekommen, wenn ihre Immobilie nicht größer als 120 Quadratmeter ist. Mit jedem weiteren Kind soll die Fördergrenze um 10 Quadratmeter angehoben werden. Darauf hätten sich Finanz- und Bauministerium geeinigt, bestätigte SPD-Chefin Nahles. Mit dem Baukindergeld will die Bundesregierung mehr Familien den Erwerb von Wohneigentum ermöglichen.
Gestern wurde hier gefeiert, Familie Ehrenberg hat eine Wohnung gekauft. Heute kam die Ernüchterung, ihre Wohnung ist mit 127 Quadratmetern offenbar 7 Quadratmeter zu groß, um vom Baukindergeld zu profitieren.
Das war ein richtiger Schreck. Also ich habe es über die Nachrichten erfahren und ich dachte, nee, das kann jetzt nicht sein.
Doch der Reihe nach. Hier auf der Zugspitze hatte die Bundesregierung sich darauf verständigt, rückwirkend zum 1. Januar 2018 das Baukindergeld einzuführen. 2 Milliarden Euro wurden dafür vorgesehen, doch Berechnungen zeigten schnell, die Kosten laufen aus dem Ruder. Nun soll eine maximale Raumgröße gelten. 120 Quadratmeter bei einer Familie mit bis zu 2 Kindern. Pro weiteres Kind sollen 10 Quadratmeter hinzukommen.
Wir brauchen eine Gesamtstrategie für bezahlbares Wohnen. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag ganz viele Maßnahmen miteinander besprochen und auch beschlossen. Wohngelderhöhung, wir wollen Wohnungsfürsorge für Beamtinnen, wir wollen wieder den Bund zum Akteur auf dem Wohnungsmarkt machen. Und deswegen können wir nicht unendlich Geld für eine Maßnahme wie das Baukindergeld ausgeben.
Doch nun gibt es Streit zwischen den Koalitionsparteien.
Wir haben Beschlüsse von der Zugspitze beider Fraktionsvorstände, wo im Übrigen keine Wohnraumbegrenzung drin stand. Und darauf pochen wir. Wir wollen keine Wohnraumbegrenzung, sondern wir wollen, dass möglichst viele Menschen vom Baukindergeld profitieren.
Nächste Woche muss der Haushaltsausschuss festlegen, wie viel für das Baukindergeld ausgegeben werden soll und damit auch, ob Familie Ehrenberg tatsächlich keine Förderung bekommt.
Vor den morgigen Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei haben die Spitzenkandidaten zum Abschluss des Wahlkampfes noch einmal um Stimmen geworben. Umfragen zufolge liegt der amtierende Präsident Erdogan und sein Bündnis um die islamisch-konservative AKP vorn. Größter Konkurrent ist der Kandidat der kemalistischen CHP, İnce. Mit den Wahlen treten auch wichtige Verfassungsänderungen in Kraft. So gewinnt der künftige Präsident etwa deutlich an Macht.
Muharrem İnce, Präsidentschaftskandidat der Oppositionspartei CHP, spricht von 5 Millionen, die zum Istanbuler Stadtteil Maltepe gekommen seien. Unabhängige Zahlen gibt es nicht. Voller Zuversicht ruft der aussichtsreichste von 5 Oppositionskandidaten, wenn Plätze und Straßen nicht lügen, dann habe man das Ziel erreicht. Mit Blick auf die in den letzten Monaten deutlich gefallene türkische Währung Lira und die wirtschaftlichen Folgen verspricht er: Ich werde alles für eine unabhängige und unparteiische Justiz tun, denn ohne eine unabhängige Justiz kann sich auch die wirtschaftliche Lage nicht verbessern. Morgen wählen die Türken neben dem Präsidenten ein neues Parlament. Nach Umfragen könnte das Wahlbündnis von Staatspräsident Erdogan die absolute Mehrheit verpassen. Dafür müsste jedoch zumindest die pro-kurdische Oppositionspartei HDP die 10%-Hürde erreichen. Bei der Präsidentschaftswahl liegt Erdogan laut Meinungsforschungsinstituten vorn. Er tourt den ganzen Tag über durch Istanbul und äußert sich zu Befürchtungen von Oppositionsanhängern, dass morgen Wahlbetrug zu seinen Gunsten stattfinden könnte. Seit 16 Jahren lassen wir keinen Wahlbetrug zu. Es gab diesen höchstens in den Terrorgebieten im Südosten. Dort haben wir sämtliche Vorkehrungen getroffen. Im kurdisch geprägten Südosten müssen morgen Wähler teilweise 20 Kilometer weit und durch Polizeikontrollen fahren, weil Wahlbüros verlegt wurden. Die Opposition befürchtet, dies solle ihre Anhänger an der Stimmabgabe hindern.
In London haben Zehntausende Brexit-Gegner demonstriert. Sie forderten eine Volksabstimmung über das Austrittsabkommen. Heute vor 2 Jahren hatte eine knappe Mehrheit der Briten für den Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt. Seitdem verhandelt das Land mit der EU über die Bedingungen. Der Prozess verläuft schleppend, auch wegen Uneinigkeiten im britischen Parlament. Der Brexit ist für den 29. März kommenden Jahres geplant.
So viel EU ist selten auf britischen Straßen. Heute, genau 2 Jahre nach dem Brexit-Referendum, aber waren es Zehntausende, die ein Bekenntnis abgeben wollten. Vor allem aber ging es ihnen um ein zweites Referendum. Darum, dass das Volk noch einmal abstimmen kann, wenn wirklich Klarheit herrscht, was ein Ausstieg aus der EU für das Vereinigte Königreich bedeutet. Es geht darum, ihre Zukunft. Nicht 650 Abgeordnete sollten entscheiden, sondern 65 Millionen Briten, sagt die Abgeordnete Subri, eine konservative Parteirebellin. Sie müssen doch nur die Nachrichten schauen. Unternehmen werden ehrlicher, was die Konsequenzen des Ausstiegs betrifft. BMW, Airbus, Siemens, sie alle warnen jetzt sehr laut vor fehlender Klarheit, einem harten Brexit und Jobverlust, wenn nicht endlich Investitionssicherheit bestehe. Das macht die britische Autoindustrie deutlich weniger konkurrenzfähig in einer sehr wettbewerbsorientierten Welt. Dies könnte dieser Industrie massiv schaden. Theresa May, gib uns das letzte Wort, rufen sie vor Downing Street. Buhrufe für eine Regierung, die immer noch keine klare Richtung für die neuen Handelsbeziehungen vorgibt und aus deren Reihen gerne mit dem Scheitern der Verhandlungen gedroht wird.
Das Gericht des Vatikans hat einen Geistlichen wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie zu 5 Jahren Haft verurteilt. Der frühere vatikanische Diplomat hatte die Taten eingestanden. Damit hat der Vatikan zum ersten Mal einen hochrangigen Mitarbeiter wegen eines solchen Deliktes nicht nur kirchen-, sondern auch strafrechtlich belangt. Einen Tag nach den OPEC-Staaten haben auch 10 andere erdölexportierende Länder bei einem Treffen in Wien zugestimmt, von kommendem Monat an die Fördermengen zu erhöhen. Insgesamt geht es um etwa 1 Million Barrel pro Tag. Zu den sogenannten OPEC-Plus-Staaten zählt auch Russland. Vor knapp 2 Jahren hatten sich diese Länder mit der OPEC auf eine Fördergrenze geeinigt. Diese Marke war aber stets unterschritten worden.
Für die Verbraucher gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, es soll laut OPEC-Beschluss mehr Öl gefördert werden. Die schlechte, die Preise an den Zapfsäulen werden kurzfristig eher nicht sinken. Nicht wenige Autofahrer zeigen sich verunsichert.
Ich verstehe nicht, wieso das immer teurer wird.
Was soll man tun? Es wird gesteuert. Man muss es nehmen. Die Wirtschaft muss florieren und das Ganze muss halt so weitergehen.
Dann können sie die Fördermengen erhöhen und es wird trotzdem zu einer Preiserhöhung führen.
Beim Treffen der OPEC-Minister in Wien ist heute die Produktion von 1 Million Barrel Öl zusätzlich pro Tag beschlossen worden. Für Experten ist dies langfristig eher ein positives Zeichen.
Für die Autofahrer ist dieser Schritt der OPEC eher eine gute Nachricht, denn er zeigt, dass die OPEC nicht daran interessiert ist, die Preise zu sehr nach oben zu treiben. Man will sich damit die Konkurrenz aus den USA vom Leibe halten, denn für die USA wird es erst wieder bei hohen Preisen interessant, wirklich Öl zu fördern.
Erst 2016 hatten sich die OPEC-Staaten auf ein Produktionslimit geeinigt, das jedoch nicht voll ausgeschöpft werden konnte. Grund sind unter anderem politische Auseinandersetzungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Auch das krisengebeutelte Förderland Venezuela konnte seine 2016 zugesagten Quoten nicht erfüllen. Das dadurch entstandene Förderdefizit soll nun durch eine verstärkte Ölproduktion ausgeglichen werden. Voraussichtlich sind es die Länder Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Russland, die ab jetzt ihre Ölförderung erheblich ankurbeln werden.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat Deutschland-Bezwinger Mexiko den 2. Vorrundensieg eingefahren. In Rostov am Don besiegten die Südamerikaner Südkorea mit 2:1.
Geschafft. Mexiko schlägt Südkorea, aber es war schwerer als erwartet. Erst ein Handspiel von Young half den Mexikanern. Carlos Vela verwandelte den Elfmeter in der 26. Minute. Bis dahin hatte Südkorea die besseren Chancen. In der 66. Minute bediente Lozano, gegen Deutschland der Torschütze, Chicharito, der zum 2:0 einschob. Das Tor durch den Ex-Leverkusener zählte, obwohl Herrera zuvor Ki gefoult hatte. Doch der Pfiff blieb aus. Die Südkoreaner kamen durch Sonnen der Nachspielzeit nur noch zum 2:1. Und so träumt ganz Mexiko weiter.
Belgiens Fans feiern eine Torgala beim 5:2 gegen Tunesien. Bereits nach 5 Minuten das 1:0 per Foul-Elfmeter durch Eden Hazard. Belgien wie entfesselt. Nach einer Viertelstunde der 2. Treffer. Diesmal durch Mittelstürmer Romelu Lukaku. Doch nur 2 Minuten später Bronn mit dem Anschlusstreffer für Tunesien. Nur noch 2:1. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte Lukaku mit seinem bereits 4. Turniertor. 3:1 der Pausenstand. In einem grandiosen Fußballspiel dominierte Belgien auch die 2. Hälfte. Eden Hazard mit dem 4:1 nach 51 Minuten. Der eingewechselte Dortmunder Batshuayi erzielte kurz vor dem Ende noch das 5:1. Danach gelang Tunesien noch das 5:2. Am Ende aber Applaus von Belgiens Coach Martinez für ein tolles Spiel.
Nach dem Sieg der Mexikaner ist die deutsche Nationalmannschaft unter Zugzwang. Im Spiel gegen Schweden droht dem Team von Trainer Löw bei einer Niederlage bereits das vorzeitige WM aus. Zehntausende Fans fiebern auf den Fanmeilen wie hier in Berlin mit ihrer Mannschaft. Das Wetter zeigt sich bislang jedenfalls noch nicht von seiner besten Seite. Die Lottozahlen. Sie lauten 6, 17, 25, 29, 48, 49, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 24. Juni.
Auch am Sonntag dominieren unter Tiefdruckeinfluss und in kühler Luft die Wolken. Vor allem im Osten fällt Regen. Den gibt's heute Nacht in einem Streifen, der vom Nordwesten bis in den Osten reicht. Im Nordosten und Südwesten funkeln dagegen längere Zeit die Sterne. Morgen im Westen und Südwesten, später auch im Nordosten hin und wieder Sonnenschein, sonst oft stark bewölkt und besonders im Osten und Südosten fällt gebietsweise Regen. Heute Nacht bis 14 Grad an der Ostsee, auf der Schwäbischen Alb nur 5 Grad. Morgen 13 Grad im Erzgebirge bis 23 Grad im Breisgau. Am Montag zunächst gebietsweise nass, vor allem im Süden und Osten, später auch im Westen freundlicher. In den folgenden Tagen wird es zunehmend sonniger und auch wieder sommerlich warm.
Ingo Zamperoni meldet sich um 23.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. K.O.-Spiel, wie die deutschen Fans den Kampf gegen das WM auserleben und Flüchtlingsfrage, Zerreißprobe für die Europäer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.